Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur neuesten Episode im Knochenjob-Podcast. Heute heiße ich im Interview Christoph Newiger. Herzlich willkommen. Christoph, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war eine große Ehre, dass ich da bei euch mal dabei sein kann. Und schauen wir, dass wir da ein schönes Gespräch, eine schöne Diskussion zusammenbekommen.
Ja, alles klar. Wofür dich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kennen, ist deine Rolle als Betreiber der Plattform osteokompass.de. Schon seit langer Zeit ist das ein sehr gutes, sehr großes Informationsportal für uns Osteopathen, aber auch für Patienten und für alle Leute, die daran interessiert sind. Du bist Kommunikationswissenschaftler und studierter Germanist, bist vor einiger Zeit in die Osteopathie gekommen, bist aber, und das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden, du bist selber kein Osteopath.
Das ist richtig.
Ja, du machst auch noch viele andere Sachen, bist Podcaster, hast einige Fachbücher, Ratgeberbücher zum Thema Osteopathie und andere Sachen herausgegeben. Ja. Bist Herausgeber der Zeitschrift Osteopathische Medizin.
Und Mitherausgeber
und auch noch bei einigen anderen Sachen aktiv.
Korrekt,
ja. Mich würde mal interessieren, wie bist du zur Osteopathie gekommen und wie ist es zu deinem Engagement in diesen ganzen Projekten gekommen?
Ja, berechtigte Frage. Wie bin ich zur Osteopathie gekommen? Im Grunde genommen, glaube ich, wie als Laie, muss ich sagen. Ich habe damals, Mitte der 90er Jahre, habe ich einen alten Klassenkameraden nach langer Zeit wieder getroffen. Und der war damals Physiotherapeut und befand sich damals gerade in einer Ausbildung zum Osteopathen und hat mir also von der Osteopathie erzählt. Und das, was der mir erzählt hat, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich glaube, da ist es mir nicht anders ergangen wie den vielen Patienten, die heute zum Osteopathen gehen und das erste Mal eben von Osteopathie hören. Mhm. Es ist also eine manuelle Form der Heilkunde. Es werden keine invasiven Eingriffe vorgenommen, es werden keine Medikamente verschrieben, es werden keine Instrumente verwendet. Der Osteopath oder die Osteopathin nimmt sich Zeit, man liegt auf einer Behandlungsliege, die Behandlung ist in der Regel recht sanft. Meine Frau ist Osteopathin, insofern kann ich da auch aus eigener Erfahrung dann mitreden. Hin und wieder passiert es mir auch, dass ich dann während der Behandlung einschlafe. Okay. Also das sind alles Dinge, die mich damals wahnsinnig neugierig gemacht haben, wo ich, glaube ich, wie jeder andere Laie auch, erst einmal gesagt haben, wow, das klingt ja toll, das klingt ja faszinierend. Und wir reden jetzt hier von den Mitte 90er Jahre und das können sich vielleicht heute nicht alle mehr so richtig vorstellen, aber das waren Zeiten, in denen die Osteopathie noch ein kleines Pflänzchen bei uns in Deutschland war. Es gab noch keine Verlage, es gab wenig Verbände, es gab wenig Osteopathieschulen, es gab natürlich auch wenig Osteopathen. Das Ganze war damals gerade erst so im Entstehen. Also die ersten Osteopathie-Schulen jetzt, die wir so kennen, die sind so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre aufgetreten. Das heißt, da war so die erste Generation war gerade fertig mit ihrer Ausbildung, die zweite fing gerade an. Das waren so die Zeiten, in denen ich also das erste Mal von Osteopathie gehört habe. Und mich hat das halt neugierig gemacht, so dass ich mir dann gesagt habe, da muss ich unbedingt was drüber lesen. Und habe dann geschaut, was gibt es da an Büchern, was gibt es da an Artikeln und musste dann überraschend feststellen, es gibt gar nichts. Das heißt, zu diesem damaligen Zeitpunkt gab es tatsächlich keine Patientenratgeber, keine Fachbücher, keine Artikel in irgendwelchen Zeitschriften. Das war natürlich damals, da waren wir auch noch in den Anfängen des Internets, war natürlich damals auch nicht so einfach zu recherchieren. Also da musste man dann schon zu Hugendubel gehen und nachschauen, was haben die da. Das hat dann tatsächlich dann mein Ehrgeiz als Germanist geweckt, beziehungsweise dann als Journalist geweckt, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn es darüber noch gar nichts gibt und für mich als Laie das so unfassbar faszinierend klingt, dann ist es doch wichtig, dass darüber zumindest ein Patientenratgeber erscheint. Mhm. Und das war der Anlass für mich dann, tatsächlich einen Patientenratgeber zum Thema Osteopathie zu verfassen. Das heißt, ich habe dann Ende der 90er Jahre tatsächlich in aller Bescheidenheit den ersten deutschsprachigen Patientenratgeber zum Thema Osteopathie geschrieben. Patientenratgeber, das heißt, ich wäre natürlich nie in der Lage gewesen, irgendwie ein Fachbuch über Osteopathie zu schreiben, aber ich habe mich, ich war der Auffassung und bin der Auffassung, dass wenn ich etwas als Journalist vom Prinzip her verstehe, vom Konzept her verstehe, dass ich dann natürlich auch in der Lage bin, das Ganze dann in Worte zu fassen und Laien gegenüber, wie ich es damals auch war, zu erklären. Und so ist also damals dieser erste Patientenratgeber erschienen. Ich hatte mich damals dann auch mit dem VOD in Verbindung gesetzt, habe gesagt, pass auf, also ich werde da einen Patientenratgeber erstellen. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Ja, wer sind Sie denn überhaupt und was wollen Sie da überhaupt? Und da hatte ich allerdings dann schon den Vertrag des Verlages in der Tasche. Und so ist es dann doch zu einer Zusammenarbeit mit dem VOD gekommen, der mich dabei unterstützt hat. Und durch dieses Buch sind natürlich dann auch diese ganzen Kontakte gekommen. Ich habe dann mit meinem damaligen Team habe ich dann jahrelang den internationalen Kongress damals des VODs, damals noch in Schlangenbad, organisiert. Ich habe Broschüren erstellt fürs College Sutherland, damals in Schlangenbad. Es ist der Kontakt entstanden zu Andreas Golling, mit dem ich dann eben den Osteokompass dann gegründet habe und. Und wie gesagt, ich denke, das, was wichtig ist, sich klar zu machen, und das fällt vielleicht heute ein bisschen schwieriger, das waren damals wirklich Anfangsjahre, in dem das Ganze eben am Entstehen war. Und insofern hat es so etwas vorher noch nicht gegeben. Und das war natürlich meine große Chance, als Laie, als Nicht-Therapeut, trotzdem einen Verlag zu finden, der hergeht, okay, da wir hier keine anderen Autoren haben, dass dann eben so ein Patientenratgeber auch von jemand erstellt werden kann, der jetzt nicht vom Fach ist. Mhm. Und das war ein sehr spannender Entstehungsprozess. Ich habe damals mit einer gut befreundeten Osteopathin, das war die Adelheid Wünsch, habe ich sehr viele, sehr lange Gespräche geführt. Und wie das damals so war, also wenn man tagtäglich nichts anderes macht als nur Osteopathie, dann ist es natürlich sehr schwer, das Ganze irgendwo zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen und zu sagen, darum geht es eigentlich. Ja? Mhm. Und für mich als Außenstehender, mir ist es natürlich sehr viel leichter gefallen, den Blick von außen drauf zu richten.
Ja.
Und aus diesen Gesprächen heraus, das war im Grunde genommen war es wirklich eine sehr spannende, wie soll ich sagen, so eine Art Abenteuerreise. Ja, also gemeinsam dann das Ganze irgendwie auf den Punkt zu bringen. Ich als Außenstehender, der immer wieder die Fragen gestellt hat, sie, die das immer wieder versucht hat, mir zu erläutern, bis ich dann irgendwie den Eindruck hatte, okay, das habe ich jetzt verstanden oder so habe ich das jetzt verstanden. Jetzt bin ich dann auch in der Lage, das Ganze also dann auch zu vermitteln.
Das muss ich sagen.
Das ist eigentlich der Kern letztendlich auch der journalistischen Arbeit, dass man letztendlich dann die richtigen Fragen stellt.
Ja, ja. Das
und so kam das damals. Und aus diesem Buch heraus eben dann der Kontakt zu VOD, Broschüren erstellt, Kongresse organisiert, Osteokompass aufgebaut. Damals ist auch die osteopathische Medizin erschienen, da hatte ich die Herstellung anfangs gemacht. Dann gab es irgendwann mal Krach zwischen dem Verlag und dem VOD, daraufhin ist dann die die O entstand, die Deutsche Zeitschrift für Osteopathie. Da war ich dann in der Redaktion tätig. Und so kam halt eins zum anderen. Das sind so die, so hat sich das Ganze eigentlich dann entwickelt.
Ja, sehr schön. Ich muss sagen, was du sagtest zum Thema das von außen betrachten, das finde ich sehr spannend, weil das beobachte ich auch sehr häufig, egal durch Gespräche mit Patientinnen, Patienten oder auch wenn ich mit Leuten, die nichts mit Osteopathie am Hut haben, im Alltag spreche. Da fällt es manchmal schwierig, das zu erklären, weil man ja selber total im Thema drin ist. Hast du noch Erinnerungen daran, wie du das wahrgenommen hast oder auch mit dem Austausch, welche Fragen hattest du gestellt und welche Konzepte haben sich dir vielleicht jetzt nicht auf die Schnelle, haben die nicht eingeleuchtet und wie bist du da rangegangen?
Also sagen wir mal so, dass dieses Bild der Osteopathie, was wir in diesem Buch damals erarbeitet haben, das ist natürlich eine Beschreibung der Osteopathie, die sich mittlerweile auch ein Stück weit überholt hat. Mhm. Das war natürlich damals noch dieses biomechanische Erklärungsmodell, Struktur und Funktion und Bewegung wiederherstellen und so weiter und so fort, von dem wir heutzutage wissen, dass das natürlich zu kurz greift. Mhm. Ja. Aber das war ein Modell, was natürlich für mich sehr plausibel geklungen hat und was ich insofern natürlich auch als Erklärung dann wunderbar hernehmen können. Mhm.
Sehr gut. Und du hast angesprochen, dass es ja so Entwicklungen gibt, die Osteopathie der ganz frühen Zeit. Wir kennen ja so die Ursprünge von Still und da wurden immer mal wieder verschiedene Erklärungsmechanismen herangezogen. Da du jetzt ja so einen Blick so die letzten 30 Jahre auf die Osteopathie hast, welche Entwicklungen, die jetzt gerade so laufen oder gelaufen sind, welche findest du da besonders spannend?
Naja, wir haben auf der einen Seite diesen Versuch, die Wirksamkeit der Osteopathie über Studien zu belegen. Und da wird sehr viel Arbeit rein investiert. Ich bekomme das ja auch mit eben als Mitherausgeber der osteopathischen Medizin, dieser Fachzeitschrift im Elsevier Verlag. Und gleichzeitig, glaube ich, befinden wir uns einfach, was die Osteopathie angeht, in einer Identitätskrise. Ja. Also die Frage ist, wenn wir uns die Studien beispielsweise anschauen, dann müssen wir letztendlich doch feststellen, dass es uns bislang nicht gelungen ist, die Wirksamkeit der Osteopathie wirklich eindrucksvoll darzustellen. Es gibt Studien, die belegen eine gewisse Wirksamkeit bei bestimmten Indikationen. Aber so diese Erfahrung, die eigentlich jeder Osteopath und jede Osteopathin in der Praxis macht, mit Patienten, die begeistert sind, mit Patienten, denen man wirklich helfen kann. Das lässt sich in Studien nicht so eins zu eins wiedergeben. Und dem muss man auch auf den Grund gehen. Also dieses, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, dieses biomechanische Konzept der Osteopathie, das greift zu kurz. Das reicht nicht aus, um tatsächlich die mögliche Wirksamkeit, muss man ja sagen, der Osteopathie tatsächlich zu erläutern. Gleichzeitig haben wir natürlich auch ein großes, glaube ich, Definitionsproblem. Was ist denn überhaupt Osteopathie? Ja?
Ja.
Was unterscheidet die Osteopathie von der manuellen Medizin? Was unterscheidet sie von der Physiotherapie? Eine Physiotherapie, die sich ständig weiterentwickelt. Die in den 90er Jahren, da ging es noch um den Bewegungsapparat, mittlerweile sind die auch viszeral unterwegs. Wo setze ich da die Unterschiede? Ja? Was ist wirklich Osteopathie? Wo setze ich da die Grenzen? Wo setze ich vor allen Dingen die Grenzen bei einer Form der Heilkunde, die für sich beansprucht, den Menschen in seiner Gesamtheit zu behandeln? Man macht es nur mit Händen, okay. Aber den ganzen Menschen und dann noch Schlagwort Body, Mind, Spirit. Also, hallo.
Das machen alle so ein bisschen, nicht wahr?
Schauen wir uns die diversen Osteopathieverbände an. Wenn ich da auf die diversen Webseiten gehe und mir anschaue, wie die Verbände Osteopathie definieren, dann sind das alles unterschiedliche Definitionen. Die sind nicht eins zu eins deckungsgleich. Ja? Schauen wir uns die Manualmediziner an. Deutsche Gesellschaft für manuelle Medizin, die hat eine Patientenbroschüre, auf der steht drauf, Osteopathie ist Bestandteil und Erweiterung der manuellen Medizin.
Okay.
Was machen wir damit? Ja, das sind Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wobei also bei der DGMM ist das ja besonders pfiffig, weil die Manualmedizin ja nichts anderes ist als die ursprüngliche Chirotherapie, die damals zeitgleich von Palmer entwickelt worden ist. Ja? Und diese Chirotherapie ist, als sie dann nach Europa gekommen ist, ist sie dann umbenannt worden oder ist jetzt, weiß nicht genau, wann das passiert ist, also in den letzten Jahrzehnten, ist dann umbenannt worden in wissenschaftliche manuelle Medizin. Und für den Laien klingt das natürlich sehr sehr überzeugend, dass wenn ich dann hergehe und sage, Osteopathie ist Bestandteil der manuellen Medizin, dass ich als Laie sage, ja, selbstverständlich. Es wird ja auch mit den Händen gearbeitet. Selbstverständlich gehört das dazu. Dass das aber eigentlich ursprünglich die Chirotherapie war, das weiß keiner. Also das sind alles Entwicklungen, die natürlich sehr spannend sind. Das sind offene Fragen, die unbedingt geklärt werden müssen, die vor allen Dingen auch geklärt werden müssen jetzt vor dem Hintergrund, dass wir ja mit dieser neuen Bundesregierung und dem Koalitionsvertrag eben diese Festlegung haben, die Osteopathie regeln wir berufspolitisch. Das heißt, da werden diese ganzen Fragen natürlich dann hochkommen.
Ja.
Ein Berufsgesetz Osteopathie wird natürlich auch in der einen oder anderen Weise die Osteopathie definieren müssen. Das wird spannend.
Das wird spannend, ja. Und was mich aus deiner Perspektive interessieren würde, ich habe so den Eindruck, also, dass du dich vielleicht so ein bisschen zurückhältst, weil du ja kein Osteopath bist, aber du ja eine große Expertise hast und ja dann doch auch irgendwie mitten in der Szene bist. Was würdest du uns denn raten, was wir denn da tun sollen, damit wir da nicht untergehen? Oder was, dass wir uns da, brauchen wir mehr Einigkeit? Brauchen wir da eine richtige Aufarbeitung? Weil gerade das Thema Definition der Osteopathie, das hatte ich hier bei uns im Podcast schon häufiger mal mit unseren Gästen besprochen. Und da hat jeder eine andere Meinung dazu. Die einen sind sehr pro Wissenschaft, die anderen sagen, ja, nett, aber das bringt uns auch überhaupt nicht weiter. Manche schauen sehr auf die historischen Prinzipien. Ja, hast du deine eigene Meinung dazu? Die darfst du gerne kundtun.
Danke, ja. eigene Meinung dazu. Ich sehe erst einmal wirklich das Problem, dass wenn wir uns zu sehr auf die reine Wirksamkeit fokussieren im Hinblick auf Wirksamkeit der Osteopathie über Studien und so weiter und so fort, dass wir dabei dann tatsächlich vergessen, dass wir natürlich erst einmal uns klar werden müssen und klar definieren müssen, was ist überhaupt die Osteopathie. Ja, also was bringen diese ganzen Studien, wenn nachher Manualmediziner hergehen und sagen, das habt ihr ganz wunderbar gemacht, damit habt ihr die manuelle Medizin legitimiert. Vielen Dank dafür. Das kann nicht das Ziel sein. Ja? Und wenn wir von einer Definition reden, dann stellt sich wirklich die spannende Frage, was unterscheidet die Osteopathie von anderen Heilkundeverfahren, die auch manuell ausgeübt werden? Das ist eine Frage, auf die ich, je mehr ich mich eigentlich mit Osteopathie beschäftige, desto schwerer fällt es mir, da wirklich eine Antwort zu finden. Aber das muss geleistet werden.
Okay. Und welche Fallstricke oder welche positiven Richtungen oder vielleicht auch negativen Möglichkeiten siehst du mit dem Berufsgesetz jetzt zurzeit? Das wird ja auch unterschiedlich diskutiert. Dennis und ich haben hier in unserem Format da auch hin und wieder mal unsere Meinung dazu abgegeben, aus einer sehr, sehr persönlichen, sehr so praxisbezogenen Perspektive. Es gibt eine Patientenperspektive, es gibt die Perspektive der Kostenträger. Welche Gedanken hast du dir dazu gemacht?
Ja, Also ich meine, wir können ja die einzelnen Punkte mal durchgehen, ohne jetzt Anspruch darauf zu haben, dass das dann vollständig ist. Mhm. Aber natürlich wird es so sein, dass ein Berufsgesetz der Osteopathie zur Qualitätssicherung beitragen wird. Das heißt, diese unterschiedlichen, also so ein Berufsgesetz, muss man dazu sagen, wird natürlich nicht nur die Osteopathie definieren müssen, sondern wird natürlich auch ein Ausbildungsgesetz sein. Das heißt, es wird festlegen, wie die Osteopathie erlernt werden muss. Und das hat dann den großen Vorteil, dass natürlich diese ganze extremst heterogene Ausbildungslandschaft, die wir in Deutschland haben, dass die natürlich dann vereinheitlicht wird. Das heißt, die, die dann diese Leistung nicht erbringen können, die werden wahrscheinlich dann unter den Tisch fallen. Aber bei den anderen, die also für eine qualitativ hochwertige Ausbildung stehen, da wird es eine Vereinheitlichung geben. Und das ist natürlich sehr wertvoll, weil das natürlich letztendlich dann auch für die Patientenversorgung einfach ein Sicherheitsaspekt darstellt. Ja. Es ist ganz entscheidend, dass man hier tatsächlich durch so ein Berufsgesetz eine Qualitätssicherung hinbekommen. Und aus dieser Qualitätssicherung heraus ist das wichtigste Ziel natürlich eben die Patientensicherheit. Das muss an oberster Stelle stehen. Und das ist, wenn ich da vielleicht nochmal ein bisschen ausholen kann, für mich letztendlich immer das Wesentliche gewesen. Also wenn ich mich mit Osteopathie beschäftige, geht es mir eigentlich weniger jetzt um die einzelnen Osteopathen und Verbände und so weiter und so fort, sondern das, wofür ich letztendlich meine Arbeit tue, von meinem Verständnis her, sind letztendlich die Patienten. Ja. Um die muss es gehen. Und deswegen ist auch bei Dingen wie beispielsweise den Osteocompass, den ich zusammen mit Andreas Gorling betreibe, das ist natürlich kein Projekt, was jetzt hier viel Geld abwirft. Da ist sehr viel Enthusiasmus mit dabei. Da ist sehr viel, das mache ich aus Überzeugung. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass das etwas ist, was für letztendlich Patienten zugutekommen soll. Mhm. Und das betrifft natürlich eben, und da sind wir wieder beim Berufsgesetz, insofern Qualitätssicherung ganz, ganz wichtig, um damit Patientensicherheit herzustellen. Patientensicherheit auch herzustellen über eine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, wenn wir ein Berufsgesetz haben werden, dann wird damit auch eine geschützte Berufsbezeichnung einhergehen. Das heißt, es wird sich dann tatsächlich nur derjenige oder diejenige Osteopath oder Osteopathin bezeichnen dürfen, die der entsprechenden Voraussetzungen dann erfüllt. Und das ist auch wiederum im Hinblick auf Transparenz, im Hinblick auf Patientensicherheit natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Mhm. Last but not least wäre es natürlich wahnsinnig spannend, dann zu sehen, inwieweit die Osteopathie tatsächlich dazu beitragen kann, Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Mhm. Es gab mal bei uns in Deutschland die BKK Advita, die hatte damals zwischen 2012 und 2014 mal die Kosten von 800 Versicherten mal evaluiert. Und da konnte man feststellen, dass die Kosten für die Bezuschussung der Osteopathie, also die Kosten, die insgesamt jetzt ausgegeben haben, mit der Bezuschussung der Osteopathie dann um 20% gesenkt wurden. Das war damals jetzt eine kleine Kasse. 800 Versicherte ist jetzt auch nicht die große Zahl. Aber wenn man solche Zahlen erheben könnte, dann wäre das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Beleg für die Wichtigkeit, die Osteopathie in unserem Gesundheitssystem dann wahrnehmen kann.
Ja.
Und last but not least, was die Osteopathinnen und Osteopathen selber angeht, das wissen wir ja alle, Osteopathie ist bei uns in Deutschland Heilkunde. Heilkunde darf nur von Ärzten oder eben von Heilpraktikern praktiziert werden. Berufsgesetz würde natürlich diese Heilpraktikerüberprüfung dann überflüssig machen. Mhm. Diese Heilpraktikerüberprüfung ist auf der einen Seite eine wahnsinnig wichtige Sache, weil sie natürlich auch das, was ich in der Osteopathie erlerne, nochmal ergänzt, gerade wenn ich im Primärkontakt arbeite, wenn ich das gewissenhaft mache, mich gewissenhaft auf die Heilpraktikerprüfung vorbereite, dann lerne ich natürlich zusätzlich noch etwas zu dem, was ich schon in meiner osteopathischen Ausbildung gelernt habe, was mir dann in der Praxis zugute kam. Aber diese Überprüfungen finden halt nur zweimal im Jahr statt. Mhm. Ich habe sehr, sehr hohe Durchfallquoten. Und wenn ich Pech habe, kann es mir passieren, dass ich dann irgendwie 1, 2, 3 Jahre hintereinander schlicht und einfach diese Heilpraktikerüberprüfung nicht bekomme, weil ich nicht durch die Prüfung komme. Wenn das wegfällt, ist das natürlich für die einzelnen Osteopathinnen und Osteopathen natürlich dann eine große Erleichterung, gar keine Frage. Spannend wird es sein zu sehen, wie die Zusammenarbeit mit Ärzten dann laufen wird. Es ist ja so, dass Ärzte nur dann mit anderen Angehörigen anderer Fachberufe zusammenarbeiten dürfen, laut Musterberufsordnung für Ärzte, wenn die Aufgaben klar voneinander getrennt sind. Und das wird natürlich sehr schwierig. Da sind wir wieder bei der Definition der Osteopathie. Ich behandle den Menschen in seiner Gesamtheit, ja. Ich habe natürlich in der Osteopathie sehr viele Überschneidungen mit einzelnen Facharztbereichen. Ob das jetzt die Pädiatrie ist, ob das die Gynäkologie ist, ob das jetzt Internistik ist, was auch immer. Ich habe da überall Überschneidungen. Es wäre aber natürlich wichtig, auch wiederum im Interesse des Patienten, dass natürlich hier wirklich interdisziplinär gut zusammengearbeitet wird. Und da muss man sehen, ob dann die Ärzte diesbezüglich da ihre Musterberufsordnung dann nochmal überarbeiten, dass sie da also diese Zusammenarbeit mit dem Osteopathen dann auch ermöglichen. Über die Definition der Osteopathie haben wir ja schon gesprochen, dass das also sicherlich sehr spannend wird oder sehr schwierig wird, da eine Definition zu finden, die der Osteopathie auch wirklich gerecht wird. Auch im Hinblick auf Bereiche wie beispielsweise biodynamische Osteopathie. Mhm. Was passiert damit? Ja? Ist das dann noch Osteopathie oder ist das keine Osteopathie? Wer darf die dann ausüben? Ja? Es bleibt ja auch die spannende Frage, was ist denn, dann haben wir ein Berufsgesetz für Osteopathie. Das regelt dann die Ausübung, Ausbildung und Ausübung für Osteopathinnen und Osteopathen. Aber was ist denn dann mit den Ärzten und was ist mit den Heilpraktikern? Mhm. Ja? Also Ärzte werden definitiv natürlich weiterhin Osteopathie oder osteopathische Verfahren praktizieren dürfen. Sie sind ja Heilkunde berechtigt, sie sind ja berechtigt, Heilkunde zu praktizieren. Und Heilpraktiker, ich sehe kein stichhaltiges Argument, weshalb ein Berufsgesetz Osteopathie den Heilpraktikern dann untersagen sollte, dass sie Osteopathie dann nicht mehr machen sollen.
Ja.
Ja. Und dann bin ich damit schon eigentlich beim nächsten Problem. In dem Moment, wo ein Berufsgesetz kommt, wird die Osteopathie natürlich, nach meinem Verständnis zumindest, zu einer Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen werden. Ja, also die Vorstellung, dass der Gesetzgeber hergeht, ein Gesetz erlässt, das den Osteopathen weiterhin ermöglicht, allein Privatrecht, also privat mit seinen Versicherten, mit seinen Patienten abzurechnen, das wird es nicht geben. Also der Gesetzgeber wird nie hergehen, ein Gesetz zu verabschieden, das, ich fasse das jetzt ein bisschen oder ich pointiere das jetzt ein bisschen, dass nur Gutverdienern oder Besserverdienern zugute kommt, die sich das leisten können. Das kann es nicht geben, das kann es vor allen Dingen im Bereich der Heilkunde nicht geben. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo Osteopathie dann zu einer Regelleistung wird, werden wir natürlich auch werden wir natürlich auch sehr große Veränderungen erleben, einmal im Hinblick auf die Finanzierung, auf das, was ich dann als Osteopath in Rechnung stellen kann, und wahrscheinlich dann auch auf das, was damit zusammenhängt, natürlich dann auch auf die Zeit, die ich für meinen Patienten, die ich meinen Patienten zur Verfügung stelle. Ja? wenn ich nicht mehr 150 Euro in Rechnung stellen kann, sondern nur noch 50 Euro in Rechnung stellen kann, dann sind es dann keine Stunde mehr, sondern dann sind es nur noch 20 Minuten. Und da stellt sich dann die Frage, ist das dann noch Osteopathie? Oder ist das, was ich dann praktiziere, erlaubt mir das noch all die Möglichkeiten, die mir eine Osteopathie erlaubt, wenn ich tatsächlich mir richtig Zeit nehme, um meine Patienten behandeln zu können? Was natürlich eine Thematik ist, die Schulmedizin ganz genauso betrifft. Ja, also ja. Wir wären natürlich in der Schulmedizin, wären wir sehr viel weiter, wenn die Ärzte nicht so durch diese Zeitkontingente gebändelt werden. Also das ist, wenn ein Arzt, ein Orthopäde nur 10 Minuten hat, um sich mich anzuschauen, dann kann dabei nicht wirklich viel dabei rauskommen. Ja. Wenn derselbe Orthopäde eine Stunde Zeit hätte, sich mich anzuschauen, hätten wir ganz andere Ergebnisse. Ja. Und der letzte Punkt, was so ein Berufsgesetz angeht, ist, wenn so etwas tatsächlich zu einer Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen werden soll, dann gibt es dazu einen gemeinsamen Bundesausschuss, der dann darüber entscheidet. Ja? Und da ist es so, dass dann wenn die Studienlage nicht ausreicht, dass dann eine Erprobung stattfindet. Das heißt, da muss dann gesehen werden, ist da notwendige Evidenz denn auch wirklich da, um Osteopathie zu einer Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen zu machen? Und wenn dieser Bundesausschuss, dieser gemeinsame Bundesausschuss zur Entscheidung kommen sollte, nein, die Evidenz ist nicht gegeben, dann haben wir ein richtig großes Problem. Mhm. Dann haben wir uns selber sozusagen abgeschossen.
Ja.
Also insofern, weil du gefragt hast, wie ich zu dem Berufsgesetz stehe, wie du siehst, sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite, gerade was Patienten angeht, was Versicherte angeht, eine sicherlich wertvolle Maßnahme, was die Osteopathie selbst angeht, was die Osteopathen angeht, das wird sehr, sehr spannend.
Ja. Auf jeden Fall. Sehr interessant, weil ich viele der Aspekte, die du jetzt gerade zum Schluss genannt hattest, als selber Praktizierender mit einer Praxis, die mit Mitarbeitenden und Patientenstamm und was ja auch ein Unternehmen ist, was sich auch wirtschaftlich tragen muss, habe ich auf jeden Fall auch.
Ihr seid alles Unternehmer und insofern muss das natürlich, und ich meine, es kommt ja mit dazu, ihr habt ja alle wahnsinnig viel Geld in eure Ausbildung reingesteckt.
Ja, das kommt dazu, ja.
Die war ja richtig teuer, das Geld muss ja auch erst einmal wieder rein.
Mhm. Genau.
Aber was glaube ich, viele auch vergessen, weil sie es einfach nicht mitbekommen haben, es gab Zeiten vor 2012, da waren die Patienten, das waren alles Privatzahler. Mhm. Da gab es die Satzungsleistung Osteopathie noch nicht. Die ist ja damals erst 2012 dann entstanden. Damals war ja die Techniker Krankenkasse die erste gesetzliche Krankenkasse, die dann angefangen hat, Osteopathie zu bezuschussen. Dann sind dann peu à peu weiteren Kassen dazugekommen. Heute sind wir in der Situation, dass eigentlich fast alle gesetzlichen Krankenkassen Osteopathie bezuschussen. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber es gab mal eine Zeit, da war das nicht der Fall.
Ja. Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, ich war zwar noch kein Osteopath, aber ich hatte das schon beobachtet und auch diesen Wandel von reiner Privatleistung hin zu Bezuschussung durch die gesetzlichen Kassen, da erinnere ich mich auch noch, dass das auch von den Osteopathinnen und Osteopathen auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde. Teilweise positiv,
natürlich,
teilweise aber dann auch so negativ, weil auch dadurch, durch diesen kleinen, eigentlich positiven Schritt halt auch schon wieder eine Regulierung, eine Art Beschränkung der Osteopathie so stattgefunden hatte.
Ja, da kamen verschiedene Sachen zusammen, glaube ich. Also das eine ist, dass auf einmal natürlich auch eine andere Patientenklientel den Osteopathen aufgesucht hat, die vorher nicht da waren.
Ja.
Nämlich die, die von ihrer Kasse das ganze Bezuschuss bekommen und dann eben zum Osteopathen gehen nach dem Motto, schauen wir mal, was der kann und was der macht. Mhm. Ja, das waren nicht die, die vorher schon irgendwie durch diese ganze diagnostische Mühle durchgegangen sind und dann so als letzter Rettungsanker dann beim Osteopathen stehen. Also eine ganz andere Compliance dann zu ihrem Therapeuten hatten.
Ja. Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass seit 2012 dann natürlich die Anzahl der Osteopathen, die Anzahl der Osteopathie-Schulen und die Anzahl der Verbände geradezu explosionsartig nach oben gegangen.
Ja, ganz genau.
Das heißt, dieser Schritt, der hat die Osteopathie-Landschaft ganz wesentlich verändert.
Ja. Und zurzeit, wenn ich mir so die Ausbildungsjahrgänge an unterschiedlichen Schulen anschaue, da ist das schon durchaus rückschrittig. Man kann natürlich sagen, dass es daran liegt, weil es halt jetzt eine Vielzahl an Schulen gibt, während es vor 2012 noch eine Handvoll gab oder ein paar mehr als eine Handvoll. Und da kommen halt dann auch so die Entwicklungen der jetzigen Zeit so mit Inflation, Kostenexplosion, Einsparungen im Gesundheitssystem, die jetzt auch definitiv noch anstehen werden. Da ist mein Eindruck, da geht es ein bisschen weg von dieser privilegierten Medizin, die ja die Osteopathie ja vorher durchaus auch war. So war meine Wahrnehmung auf jeden Fall.
Ja, die Frage ist, ob das jetzt etwas ist, was sich tatsächlich auf die Osteopathie beschränkt oder ob wir das grundsätzlich haben. Also ich habe den Eindruck, dass irgendwie nach der Corona-Krise hat es da irgendwie eine Veränderung gegeben. Die Leute sind, ob zu Recht oder zu Unrecht, nicht mehr bereit, irgendwie viel Geld in Dinge zu investieren. Ist mein Eindruck, dass da einfach Kürzungen in allen möglichen Bereichen stattfinden. Und das kriegen natürlich auch Osteopathen zu spüren.
Ja. Was mich interessieren würde, ist, wenn wir uns so unsere Nachbarländer anschauen, da hat ja Osteopathie auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte so ein Anerkennungsverfahren teilweise standhalten müssen. Hättest du vielleicht ein Beispiel aus irgendeinem Land, wo du den Eindruck hast, die haben das ganz smart geregelt, dass das für Patienten, für die Osteopathen, dass das ganz gut gelaufen ist?
Also da kenne ich mich leider zu wenig aus. Da müsste ich mich erstmal reinlesen und schauen, was da tatsächlich in den einzelnen Ländern gemacht worden ist. Das, was wir, glaube ich, alle jetzt so ein bisschen mitbekommen haben, oder zumindest die, die sich dafür interessieren, ist die Entwicklung in England. Mhm. England war ja das erste Land in Europa, das mit dem Osteopaths Act, das war, glaube ich, 1993, wenn mich nicht alles täuscht, die Osteopathie reglementiert hat. Und mittlerweile sind wir in England leider so weit, dass die großen, ehrwürdigen Osteopathie-Schulen, an denen auch einige der Dozenten, die dann ja in Deutschland an Osteopathie-Schulen tätig waren, ob jetzt ein Renzo Molinari oder wie sie alle hießen, dass teilweise diese Osteopathie-Schulen dann wiederum von Chiropraktikerschulen aufgenommen worden, aufgekauft worden sind. Ja, also das sind Entwicklungen, die natürlich nicht schön sind und die natürlich auch deutlich machen, auch wenn wir dann eines Tages ein Berufsgesetz bei uns in Deutschland haben werden oder sollten, dass wir dann trotzdem natürlich aufpassen müssen, dass die Osteopathie als solche erhalten bleibt, wirtschaftlich, wissenschaftlich, was die Evidenz angeht und so weiter und so fort. Also ein Berufsgesetz ist keinesfalls dann der Punkt, wo man dann sagt, jetzt können wir uns auf die Matte legen und jetzt haben wir alles hinter uns. Das wird nicht der Fall sein.
Ja.
Und solche Gesetze, das kriegen wir ja in anderen Bereichen mit, die werden natürlich auch immer wieder aktualisiert und verändert.
Mhm, ja, ja.
Also auch da muss man einfach die Augen aufbehalten und schauen, dass hier wirklich die Osteopathie im Sinne der Patienten und gern natürlich auch im Sinne der Osteopathen einfach als wirklich positive Heilkunde bestehen bleibt und nicht irgendwie beschnitten wird, eingeschränkt wird und.
Ja. Und genau dafür wäre ja United Kingdom ein sehr gutes Beispiel für die Beschneidung und Einschränkung der Osteopathie. Da ist es ja sehr stark in eine so eher strukturelle, wie wir sagen, parietale Richtung gegangen, dass viele Aspekte, die wir halt als essentiell für die Osteopathie sehen, da eigentlich gar nicht mehr so im Lehrplan auftauchen. Ja. Und auch viele Krankheitsbilder gar nicht behandelt werden dürfen, weil das halt auch nicht Teil der Osteopathie aus der britischen Sicht ist.
Ja. Sehr gut. Also da kennst du dich jetzt besser aus als ich, was okay. die Situation in England angeht.
Ja, ja.
Aber wir sehen, also wir haben in England haben wir eben ein Berufsgesetz, das ist schon sehr alt, dass seitdem ist die Osteopathie reglementiert und trotzdem haben wir diese schlechte Entwicklung, negative Entwicklung, was die Osteopathie selber angeht.
Ja, ja,
das Berufsgesetz war keine Garantie dafür, dass damit die Osteopathie dann irgendwo gerettet ist. Oder
ja, so. Okay. Gut, vielen Dank auf jeden Fall für diese ausführlichen Ausführungen das zum Berufsgesetz.
Sehr gerne.
Ich würde vielleicht zu etwas positiveren Thema kommen. Das ist ja so ein Ding, was uns ein bisschen runterzieht, aber was Schönes, ich hatte auch schon mal zwei Gäste oder zwei Kollegen von dir zu Gast. Eines deiner vielen Projekte ist ja auch das Rio-Projekt. Ihr veranstaltet regelmäßig Kongresse zusammen mit Carsten Richter und Andreas Giersch.
Andreas.
Die beiden hatte ich auch schon mal zum Gast. Und was ihr dieses Jahr veranstaltet, ist auch ein Kongress in München, wird er jetzt stattfinden, nicht wahr?
Das ist richtig, ja. Also soweit wir denn auch genügend Teilnehmer dafür zusammenbekommen, damit sind wir dann wieder beim Thema von eben, dass also irgendwie der Eindruck entsteht, dass das alles irgendwie so ein bisschen rückläufig ist. Also wenn wir genügend Teilnehmer zusammenbekommen, dann werden wir diesen Kongress auch Mitte Juni veranstalten. Der Kongress trägt den, denke ich, spannenden Titel Spiritualität und Gesundheit, ein erweitertes biopsychosoziales Modell für die osteopathische Praxis. Das wäre dann unser zweiter Kongress, den wir organisieren. Wir hatten nach Corona hatten wir einen ersten Kongress organisiert, damals in Zusammenarbeit mit Lomerio, also Dominic Garcia Rio und Anne Hähnle. Da ging es um Post-Covid und ME-CFS, der auch hier in München stattgefunden hat. Und jetzt, wie gesagt, dieses neue Thema Spiritualität und Gesundheit. Und das Ganze, wie gesagt, hier in München, wir haben da eine ganz wunderbare Location gefunden. Das ist ein ehemaliges Kloster, das tatsächlich mitten in München liegt und natürlich für so ein Thema dann auch irgendwie prädestiniert ist. Das, was wichtig ist vielleicht für die Leute, die möglicherweise überlegen, ob sie an diesem Kongress teilnehmen, wir müssen uns natürlich klar werden, was ist denn überhaupt mit Spiritualität gemeint? Und dass man das nicht irgendwie mit Esoterik oder Hokuspokus oder was verwechselt. Also Spiritualität, wenn ich das vielleicht so ein bisschen ausführen kann, da geht es ja vereinfacht um die Sinnsuche, um die existenziellen Fragen des Daseins. Also alles das jenseits des rein Materiellen. Und das sind Fragen, auf die mir beispielsweise die Religion Antworten geben kann, die ich aber auch ganz woanders finden kann. Ja? Ich glaube, das, was entscheidend ist, ist, dass Spiritualität bei jedem von uns, je nachdem, wie ausgeprägt sie dann auch wahrgenommen oder gelebt wird, tatsächlich die eigene Resilienz stärkt und damit natürlich auch als Ressource dienen kann. Ja, und damit sind wir dann eigentlich mitten im Therapeutischen, wenn also der Versuch unternommen wird, Heilung zu fördern bzw. Heilung wiederherzustellen, dass ich dann darauf eben zurückgreifen kann. Das heißt, wenn ich mir als Therapeut bewusst mache, dass mein Patient hier nicht nur materiell somatisch vor mir liegt, ja, sondern dass das ein Wesen ist mit einer eigenen Psyche, mit einem eigenen sozialen Umfeld und eben auch ein spiritueller Mensch, also im Sinne, dass er eine eigene Spiritualität hat, dann kann ich das nutzbar machen in meinem Bemühen, hier Heilung wiederherzustellen. Und darum geht es also um diesen Fokus auf Spiritualität und in welchem Verhältnis sie dann tatsächlich zur Gesundheit dann steht. Mhm. Und wer sich dafür interessiert, also wir haben da die Rio-Website, also www.rio-osteopathie.de, da gibt es die eigene Rubrik, dann Kongress. Also wir würden uns freuen, wenn dieser Kongress tatsächlich stattfinden würde und wir tatsächlich da genügend Teilnehmer für diesen Kongress finden würden. Das wäre wunderbar. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Wir haben, glaube ich, auch sehr interessante Dozenten gewinnen können und die Location ist, glaube ich, auch einmalig.
Ja, sehr schön. Ich finde es sehr schade, dass ich selber nicht dabei sein kann.
Ihr seid ja selber aktiv in der Zeit.
Genau. Ja, schade, dass, dass das sich so ergeben hat. Aber okay, gut. Ja, das freut mich sehr. Christoph, ich danke dir für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch.
Ja, danke dir. Also war eine nette, glaube ich, interessante Gesprächsrunde. Ja.
Ganz sicher.
Vielleicht mal auch ganz interessant, was ein Laie dazu sagt.
Ja, exakt. Ich habe nämlich überlegt, ob du der erste Nicht-Osteopath bist. Auf jeden Fall bist du der erste Osteopathie-Laie, der hier bei uns zu Gast war. Ja. Aber wirklich spannend.
Okay. Insofern danke nochmal für die Einladung. War mir ein Vergnügen und eine Ehre.
Ja, sehr schön. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.